Ich grüße Sie auch ganz herzlich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Ich möchte zuerst einmal danken, dass Sie eine Kollekte erheben für Christ und Jurist. Nun mag einer von Ihnen, die uns nicht so gut kennen, denken, na, die Juristen haben doch genug Geld. Wieso brauchen die jetzt auch noch eine Kollekte? Und das noch von mir. Das verstehe ich völlig, dass das nicht einleuchtet. Ich habe auch gehört, dass es reiche Juristen geben soll. Die Realität sieht anders aus. Die Rechtsanwaltskammer Frankfurt geht davon aus, dass ein Drittel aller Rechtsanwälte an der Armutsgrenze leben. Und man darf das nur nicht zeigen, weil man dann seine Zulassung verliert. Also hat man irgendwelche Statussymbole, gebrauchte, uralte Porsche oder weiß ich was. Da darf man sich nicht von blenden lassen. Aber das ist gar nicht der Punkt, sondern wir als Initiative Christ und Jurist, Sie hatten es richtig betont, wir arbeiten ehrenamtlich und eigentlich alle tragenden Juristen, die bei uns mitarbeiten, setzen sehr, sehr viel Zeit ein. Wenn bei so einem Sommerkolleg durch die ganze Woche durch sind 12 Volljuristen im Einsatz, die mindestens einen Tag, wenn nicht eine ganze Woche einsetzen, was entsprechend, können Sie sich vorstellen, einen entsprechenden Verdienstausfall auch ist, ja. Oder wenn man Angestellter oder Beamter ist, eine Woche Urlaub weg ist. Und wir wollen den jungen Leuten es wirklich ermöglichen, an allem teilzunehmen. Also subventionieren wir das alles. Und es ist tatsächlich so, dass mich hat das sehr gerührt, ja, weil ich hatte damit nicht gerechnet, es war nicht abgesprochen. Ich erkläre Ihnen das nur so offen und transparent, dass wir wirklich uns dankbar freuen. Und mein Gebet ist, dass jede Gabe, die Sie geben vom himmlischen Vater, noch verdreifacht wird. Mirakulös. Er hat da seine Wege. Den Predigttext beschäftigt sich mit einer ganz bekannten Perikope, nämlich dem vierfältigen Ackerboden. Ich vermute, es ist niemand im Raum, der die Stelle nicht kennt. Weil, jedenfalls so war es bei mir, das lernt man schon im Kindergottesdienst kennen, weil das so schön bildlich und grafisch einprägsam und auch uns Erwachsenen wird es immer wieder nahegebracht. Trotzdem will ich diese Stelle neu nochmal anschauen und dann den Fokus auf den Abschnitt legen in dieser Perikope, der typischerweise in allen Predigten und Bibelarbeiten ausgelassen wird. Und zwar aus gut verständlichen Gründen. Weil praktisch jeder Satz, der da drin gesagt wird von Jesus, ist ziemlich unverständlich. Deswegen lade ich ein, dass wir mit Paulus beten. Wird das angezeigt, frage ich mich. Ist jetzt, jawohl. Das ist ein Text aus Epheser. Am Ende der Predigt werden Sie verstehen, warum ich just genau dieses Gebet von Paulus an den Anfang stelle für uns. Wir beten mit Paulus, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, uns den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt und die Augen unseres Herzens erleuchte, damit wir ihn immer besser verstehen. Die Augen unseres Herzens, darauf achten wir und ihn besser verstehen. Das sind die ersten Hinweise. Entsprechend habe ich diese kleine, und entschuldigen Sie, es wird nicht mehr eine Bibelarbeit als eine Predigt, also sollten Sie das Wort Gottes dabei haben, ich denke, es lohnt sich, es aufzuschlagen. Es geht um Hören und Verstehen. Die Ausgangssituation wird klipp und klar in der Perikope beschrieben. Später an jenem Tag verließ Jesus das Haus und setzte sich ans Ufer des Sees, um zu lehren. Das ist immer für einen Bibellehrer eine Freude, weil häufig Jesus sehr prägnant, so mal eben en passant im Gespräch, auf Fragen, innerhalb von drei Sätzen wunderbare Wahrheiten entfaltet. Und dann denkt man sich immer, Mai, wenn mein Meister so predigt, wer bin ich dann, in Anspruch zu nehmen, eine halbe Stunde zu predigen. Aber Gott sei Dank gibt es auch die Stellen, wo er morgens anfängt zu lehren und am Abend aufhört. Und dann denke ich, ja, dann darf ich das auch mal. Keine Angst. Sie kommen vor heute Abend nach Hause. Die Menschenmenge, die sich um ihn versammelte, war so groß, dass er sich in ein Boot setzte, so konnte er zu der ganzen Menge reden, die am Ufer stand. Er sprach über vieles zu ihnen. Oh ja, sehr gut. Und er gebrauchte dazu Gleichnisse. Und das ist diese wunderbare Sammlung, die wir bei allen Matthäus, Lukas, Markus finden, diese Gleichnisse über das Reich Gottes. Und eine davon kommt jetzt und wird wie folgt eingeleitet. Sie werden farblich sehen, ich habe schon ein bisschen gehighlightet, dass wir uns durch den Text mit dem roten Faden im wahrsten Sinne des Wortes fummeln. Hört zu, begann er. Ein Bauer ging aufs Feld, um zu sehen. Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg. Dann kamen die Vögel und pickten es auf. Einiges fiel auf den felsigen Boden, der nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Weil die Saat dort so wenig Erde hatte, ging sie rasch auf. Als dann aber die Sonne höher stieg, wurden die jungen Pflanzen versenkt und weil sie keine kräftigen Wurzeln hatten, verdorrten sie. Einiges fiel ins Dornengestrüpp und die Dornenbüsche überwucherten und erstickten die Saat. Einiges jedoch fiel auf guten Boden und brachte Frucht, zum Teil 100-fach, 60-fach oder 30-fach. Wer Ohren hat, der höre. Wir prüfen noch mal kurz, haben wir Ohren? Okay, ich hoffe, Sie haben es gehört. Dann kommt ein Intermezzo, habe ich es mal überschrieben, ein Zwischeneinschub. Der wird, wie gesagt, in den meisten Predigten verständlicherweise übersprungen, weil dann legt Jesus seinen Zwölfen, den Jüngern, dieses Gleichnis aus. Hört ihr nun zu, dieses Gleichnis vom Seemann? Das ist eins der seltenen Male. Wir haben dieses große Glück, dass wir eine Auslegung von Jesus, eines Gleichnisses hören. Warum? Weil die Jünger dazwischen das gemacht haben, was ich oft vermisse bei ihnen. Sie fragen nach. Sie sagen, Herr, was ist dieses Gleichnis? Was bedeutet das? Und Jesus ist immer bereit, gerne auf Fragen zu antworten. Das einzige Ärgerliche ist, sie fragen so selten. Achten Sie mal darauf. An ganz vielen Stellen denke ich, Petrus, könntest du jetzt nicht mal fragen? Johannes, du bist doch in der Nähe, frag doch mal. Ja? Erklär das doch noch mal. Wie ist das zu verstehen? Kommt nicht. Aber hier haben wir es. Also Jesus erklärt uns das Gleichnis, was wir gerade gehört haben. So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und reißt es weg, was in sein Herz gesät war. Dieser ist es, bei dem an den Weg gesät ist. Bei dem aber auf der Stein hier gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört, es sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzeln in sich, sondern ist nur ein Mensch des Augenblicks. Und wenn Bedrängnis entsteht oder Verfolgung um des Wortes willen, nimmt er sogleich Anstoß. Bei dem aber unter die Dornen gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört. Aber die Sorge der Zeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und bringt keine Frucht. Bei dem aber auf die gute Erde gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und versteht. Der bringt wirklich Frucht. Der eine 100, der andere 60 oder 30-fach. Kurz zusammengefasst, linke Spalte ist das Gleichnis, Weg, Felsiger Grund, Dornen, gute Erde, also vier Fallkategorien, wie Juristen sind solche Gesetzesaufzählungen gewohnt, enumerativ. Ja. Es ist immer derselbe gute Samen, es ist immer dasselbe Wort Gottes, daran liegt es nicht, sondern es liegt allein, kommt darauf an, worauf fällt es, davon hängt das Ergebnis ab. Und das Ergebnis ist zwischen, es passiert gar nichts und es passiert fast gar nichts. Und es gibt Riesenfrucht, 30, 60, 100. Ich sollte nachbessern und sagen, alles, was ich in die Kollekte geben möge, 30-fach vom Herrn gesegnet werden. Jesus' Erläuterung bringt es auf den Punkt. Auf den Weg, das sind die Hören, tun die alle. Das heißt, die physischen Ohren sind nicht das Problem. Also meint Jesus was anderes. Hören tun alle in allen vier Kategorien, ausdrücklich. Sie hören, die erste Kategorie ist aber, sie verstehen nicht. Sie hören. Und das ist immer mein Beispielfall, wie ich es wirklich mehrfach erlebt habe, dass Menschen aus dem Gottesdienst gehen, zueinander sagen, das war eine gute Predigt. Und der andere sagt, ja, fand ich auch. Worüber hat er nochmal gepredigt? Kategorie 1. Da rein, da raus. Weg. Von der Bank hier bis zum Ausgang da. Weg. Und man prüft sich selbst, wie oft das passiert. Weswegen ich seit Jahren ganz praktisch anrege, dass nach jeder substantiierten Verkündung des Wortes Gottes bitte darum, 2 Minuten sitzen bleibt, um Gottes Geist zu erlauben, zu betonen, was von ihm für mich dran ist. 2 Minuten entscheiden über nichts und die Chance, dass was passiert. Auf felsigen Grund, die hören, sie nehmen auf, aber da sind keine Wurzeln. Ich verstehe vom Lebenssachverhalt her, würde ich diese Kategorie einordnen in Menschen, die es unter uns Juristen gerne gibt. Wir sind alle Juristen, neigen dazu, scharfe Denker zu sein und verfallen oft in diese Falle, spitzfindig zu werden. Das sind die Leute, die hören etwas, sie sind begeistert, sie sagen, ja, toll, das ist gut, und dann, aber könnte man das nicht auch noch so und so verstehen? Und dann wird in der Diskussion es nicht weiter vertieft. nicht aufgehen. Und wenn dann irgendwas anderes kommt, dann ist es auch wieder weg. Die unter den Dornen, das sind die, die hören, die würden rausgehen und sagen, ja, das war Wort Gottes, es hat mich angesprochen, ich habe es gehört. Und dann setzen die Sorgen ein. Ja, aber wenn ich das wirklich tue, dann gefährdet das doch meine Altersvorsorge. Das macht man doch nicht. Was denken die Leute? Geht das überhaupt? Kann ich als Anwalt das jetzt wirklich umsetzen? Und es setzen sofort die Sorgen ein. Und die Sorgen haben eine ungeheure Macht, wenn ich ihnen nicht ausdrücklich und entschieden entgegentrete. Wenn ich nicht im Namen des Herrn dem Sorgengeist widerstehe. Dann nützt es nichts, am Anfang gewusst zu haben, hier hat Gott zu mir gesprochen. Ich habe es gehört und es ist angekommen. Weil es dann überlagert wird von den Glaubensgrundsätzen der Sorgen. Dinge müssen so und so sein. Es geht nicht anders. Wenn ich erfolgreich sein will, dann muss ich doch so und so das machen. Und das ist so überlagernd, dass ich... dass es keine Rolle spielt, dass das vorher Gott war, der zu mir geredet hat. Die Sorgen, wer mit Sorgen zu kämpfen hat, der weiß, wie mächtig das sein kann. Und dann gibt es die auf der guten Erde, das sind die, die hören und verstehen. Das heißt, in der Quintessenz verstehen wir, der Schlüssel ist hören und verstehen. Die Bandbreite ist zwischen verstehe ich oder verstehe ich nicht. Das ist die eigentliche Bandbreite. Es kommt also darauf an, zu verstehen. Wenn wir Frucht bringen wollen, wenn wir sehen wollen, dass das Wort Gottes wirklich in und durch unser Leben Frucht bringt, Veränderung bewirkt, wenn unser Leben bedeutsam wird, dann wird es nicht bedeutsam, weil wir so bedeutsam sind, sondern weil Gottes Wort in uns und durch uns wirkt und wirken kann. Dann ist der Schlüssel dieses Verstehen. Nehmen wir das mal als Zwischenergebnis. Und jetzt schauen wir uns die Stelle an, die ich ausgelassen habe. Die Jünger kamen zu Jesus und fragten ihn, warum verwendest du Gleichnisse, wenn du zu den Leuten redest? Ja, da ist eine Riesenmenge an Leuten. Und Jesus, ich sag's mal ganz platt, haut Gleichnis nach Gleichnis raus. Und die Jünger, wie gesagt, tun hier das, was mich begeistert. Sie fragen ihn und sagen, Meister, warum redest du in Gleichnissen? Klammer auf, die selbst wir manchmal nicht verstehen, Klammer zu. Deswegen fängt Jesus ja nachher an, es zu erläutern. Warum verwendest du Gleichnisse, wenn du zu den Leuten redest? Und jetzt, wie gesagt, kommen die Sätze, die es in sich haben. Er antwortete, euch ist es von Gott gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen. Ihnen ist es nicht gegeben. Also wenn Ihnen da ein Fragezeichen jetzt kommt, zu Recht, meine ich. Denn wer hat, dem wird gegeben und er wird auch im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Ein Satz, den ich typischerweise immer nur im Zusammenhang mit dem Kapitalismus zitiert höre, stammt aber aus diesem Zusammenhang. Nächster Satz, wo ich sage, Jesus, hallo, das Gleichnis fand ich noch relativ gut zu verstehen, auch ohne Erläuterung. Das fängt an, schwierig zu werden. Aber Jesus redet weiter. Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehend nicht sehen und hörend nicht hören, geschweige denn verstehen. Also da wird es ganz deutlich, was ich schon andeutete, es geht nicht um diese physischen Ohren. Es geht nicht darum, dass wir etwa eine Schallwellen an unserem Ohr treffen und da etwas formen, sondern es geht offensichtlich um ein innerliches Hören und dann Verstehen. Und jetzt zitiert er den Propheten Jesaja. Es wird an ihnen die Weissagung Jesajas erfüllt, die da lautet. Jetzt, und das ist tatsächlich Jesus zitiert frei, das sind die Kenner der Schrift, den Propheten Jesaja. Auch er, der Prophet, fängt genauso an. Hört zu. Ihr werdet doch nichts verstehen. Seht hin, ihr werdet doch nichts erkennen. Jetzt gibt der Prophet, also Gott durch den Propheten, eine Erklärung. Und damit kommen wir dem Schlüssel näher. Denn das Herz dieses Volkes, sagt der Prophet, ist verfettet. Ihre Ohren sind verstopft, ihre Augen sind geschlossen. Sie wollen mit ihren Augen nichts sehen, mit ihren Ohren nichts hören, denn sie wollen nicht umkehren, sodass ich sie heilen könnte. Jesaja 6, die Verse 9 bis 10. Und Jesus fährt fort, glückselig aber eure Augen, dass sie sehen und eure Ohren, dass sie hören. Denn wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben begehrt zu sehen, was ihr schaut und haben es nicht gesehen und zu hören, was ihr hört und haben es nicht gehört. Und dann setzt er an und sagt, so hört ihr nun zu. Und dann kommt die Auslegung des Gleichnisses. Ich denke, es ist verständlich bei dem Text, warum der nicht im Kindergottesdienst auftaucht. Ich weiß nicht, wie man das kindgerecht bebildern will. Aber auch da werden Menschen, Künstler um Weisheit beten, um das hinzukriegen. Aber es ist schwierig, oder? Aber ich weiß, dass alle, die hier sind, eingeschlossen den jungen Kolleginnen und Kollegen vom Sommerkolleg, dass wir gerufen sind, das Wort Gottes so zu nehmen, wie es ist und uns nicht die schönen Stellen rauszupicken. Das würde Paulus Schwarzbrot nennen. Da muss man, wir wissen von Schwarzbrot, ne, muss man gut kauen und plötzlich fängt es an, doch süß zu schmecken. Und plötzlich merkt man, wie nahrhaft es ist. Der Schlüssel ist also offensichtlich das Hören, kommt in vier Versen vor. Wir müssen überhaupt hören. Genauso oft kommt Verstehen vor. Und dann kommt durch den Propheten Jesaja das Verstehen wollen hinzu. Das nochmal uns angucken. Das ist der eigentliche Begründungsschlüssel, warum Gleichnisse. Denn das Herz des Volkes ist verfettet, ihre Ohren sind verstopft, ihre Augen sind geschlossen, sie wollen mit ihren Augen nichts sehen, mit ihren Ohren nichts hören und mit ihrem Herz nichts verstehen. Denn sie wollen nicht umkehren. Das heißt, wenn ich in meinem Herzen nicht bereit bin, meine Art und Weise, wie ich mich sehe, wie ich lebe, mein Lebensstil, meine alles bereit bin zu ändern auf Wort Gottes hin, dann werde ich nicht hören, geschweige denn verstehen. Weil ich nicht will. Dann kann ich noch so intelligent sein, noch solche Spitzfindigkeiten raushauen und rechthaberisch diskutieren. Und wir kennen diese Gespräche, die Jesus mit den Pharisäern führt, genau auf dem Niveau. Scheitern tut es an dieser Herzenshaltung. Und das eigentlich Erschreckende ist, sagt der Prophet, sie wollen nicht umkehren, so dass ich sie heilen könnte. Gottes Herz ist, dass er uns heil machen will. Er möchte uns heil machen. Aber der Weg dazu setzt voraus, dass ich bereit bin, umzukehren. Deswegen streitet Jesus mit der Selbstgerechten so. Weil er weiß, sie werden es nicht hören. Darum ringt er darum. Das heißt, was Jesus sagt, dieses Verstehen, um das es ihm geht, setzt voraus, dass ich eine Herzenshaltung habe, dass ich hören will und verstehen, wie ich leben kann, soll, muss. Und dass ich entschieden bin, zu tun, was ich von meinem Herrn her verstehe. Dann, quasi zwangsläufig, entsteht die Frucht. Weil dann Gottes Wort in mir wurzeln kann, Wurzel schlagen kann. Nicht oberflächlich, nicht nur bis zur Ausgangstür, sondern in mir wurzeln kann. Und es ist dann keine Anstrengung. Ich bringe nicht die Frucht hervor. Das Wort Gottes in mir bringt die Frucht hervor. Und manchmal dürfen wir das erleben. Und Sie Schwestern erleben das auch, denke ich ganz. Ich hoffe, dass Sie das immer wieder hören. Ich höre das über diesen Ort und ihr Wirken. Manchmal erlebt man das, dass dann Leute erzählen und sagen, ja, die Begegnung mit dir hat mich so bereichert und im Leben an der entscheidenden Stelle vorangebracht. Und man denkt, kenne ich die Person? Habe ich mit der geredet? Habe ich irgendwas geleistet? Keine Ahnung, was die gesehen hat, was die wahrgenommen hat. Aber sie hat was wahrgenommen. Versteht ihr? Wir bringen Frucht oft, ohne es überhaupt zu wissen. Wir müssen das nicht wissen. Es ist eine Freude, wenn manchmal unser Vater im Himmel sozusagen den Vorhang ein wenig beiseite sieht und sagt, guck mal Martin, guck mal. Das ist dann der junge Mann, der auf einen zukommt und sagt, Sie sind doch der Herr Franke. Sie haben vor 10 Jahren bei uns in Tübingen gepredigt. Und dann bin ich nach Hause gegangen und dann habe ich genau gemacht, was sie gesagt haben. Ich habe mich neben dem Bett hingekniet und habe gesagt, Gott, wenn es dich gibt und du so bist, wie in der Bibel steht und der Franke gesagt hat, dann offenbar dich. Der hat sich geoffenbart. Habe ich den gekannt? Nein. Habe ich das gewusst? Nein. Manchmal dürfen wir das sehen. Und dann denke ich, oh, danke, nicht ganz nutzlos. Versteht ihr, das Wort Gottes hat Kraft. Es will wirken. Es geht gar nicht anders. Wenn ihr an mir bleibt, werdet ihr Frucht bringen. Und hier ist der Schlüssel. Dieses Verstehen, was er hier anspricht, dieses Verstehen wollen, diese Herzenshaltung, ist der Schlüssel. Und jeder von uns kann in diesem Moment überprüfen, mit welchem Herzen sitze ich hier. Und das wird darüber entscheiden, ob dieser Morgen ersatzlos gestrichen werden könnte oder ob er Frucht bringt. Gott wird niemals fragen, warst du in allen Gottesdiensten an allen Sonntagen? Erstens weiß er das, zweitens braucht er das nicht zu fragen, drittens ist das völlig sinnlos. Die einzige Frage ist, hast du gehört und verstanden? Gucken wir uns dieses Verstehen nochmal an. Denn das ist vielleicht eine kleine Überraschung, die meisten von uns hier sind bibelkundig. Typischerweise redet der Herr nicht über Verstehen, sondern über Tun. Das ist der berühmte Hören-Tun-Zusammenhang. Wer meine Worte hört und sie tut, der ist vergleichbar mit einem klugen Menschen, der sein Haus auf Felsen baut. Die Stürme des Lebens kommen und das Haus steht immer noch. Wer meine Worte hört und tut, kommt x-mal in den Worten Jesus vor. Der Zusammenhang hören muss zum Tun führen und aus dem Tun, wie gesagt, führt zwangsläufig die Frucht. Hier stellt er aber ab auf Verstehen. Und deswegen finde ich es wert, dass wir uns einmal anschauen, es werden nämlich drei verschiedene Worte im Griechischen verwandt für das, was wir im Deutschen immer mit Verstehen übersetzen. Und lauscht einmal mal hin, was diese drei Worte uns zu sagen haben. Das erste Wort ist dieses Synonym zusammensetzen. Das heißt, die Frage ist, was dieses Wort verstehen will, ist, ich höre etwas und setze in meinem Kopf zusammen, was hat das mit mir zu tun? Was mache ich jetzt anders? Versteht ihr? In meinem Kopf kommt die Frage, ich höre das, ich setze um und frage mich, was bedeutet das für mein Leben Montagmorgen? Jetzt, in diesem Jahr, was mache ich jetzt anders? Hat das irgendeine Bedeutung? Bestätigt mich das, dass ich auf dem richtigen Weg bin? Wunderbar. Aber was ist der Zusammenhang? Das ist dieses erste Wort Synonym. Ja, da ein paar Textstellen, wo das Wort auch auftaucht, ne? Wo Jesus fragt, habt ihr das alles verstanden? Und die Jünger sagen, ja. Jesus rief die Menge zu sich und sagt, hört zu, damit ihr versteht, was ich sage. Und dann, verstanden sie aber nicht. Dann fragte er Petrus und die Apostel, habt auch ihr immer noch nichts begriffen? Ne? Jetzt kommt die Negativvariante von dem Wort. Matthäus 16,12, da begriffen, ist aber wieder dasselbe Wort, verstehen, die Jünger, dass er nicht gemeint hatte, sie sollten sich vor dem Sauerteig hüten, den man zum Brotbacken verwendet, sondern vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Da wird es sehr deutlich, ja, dieses, ich höre etwas über Sauerteig und Brotbacken und denke, hä? Und höre an der Stelle an, auf weiterzudenken und denke nur, doofe Lehre. Wir backen nicht, ich habe nichts mit Sauerteig zu tun, was soll das? Da verstanden Sie, dass nicht der Sauerteig zum Brotbacken gemeint ist, sondern die Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Das ist Sauerteig. Okay, versteht ihr? Ich muss diesen Konnex herführen. Ja? Zurück vom Berg der Verklärung, Matthäus 17, 13, wegen Elia. Da heißt es ausdrücklich, da verstanden die Jünger, das waren Petrus, Jakobus und Johannes, dass er von Johannes dem Täufer sprach. Versteht ihr? Das ist immer der Vorgang. Ich höre etwas, was nicht aus sich selbst heraus sofort einverständlich ist. Und es bedarf dieser Transferleistung. Was bedeutet das für mich? Ah, der Sauerteig. Das ist Johannes der Täufer gewesen. Ja? Das heißt, das ist die Stelle, wo die Fragen kommen müssen. Wenn ich diese Herzenshaltung habe, dass ich verstehen will, das ist der Moment, wo unsere Vorbilder immer Rückfragen haben. Der Engel des Herrn kommt zu Maria, erzählt unverständliches Zeug. Versteht ihr? Und jetzt sehen wir die Herzenshaltung von Maria. Die wird mich da an der Stelle offenbar. Die heißt nämlich, Herr, wie soll das bitte geschehen? Ich kenne keinen Mann. Dahinter steckt eben dieses gläubige, entschiedene Herz. Es ist für mich überhaupt keine Frage. Ich will den Willen Gottes tun. Aber an dieser Stelle brauche ich noch mehr Verständnis, um tun zu können. Aber meine Herzenshaltung ist doch, ich will. Und weil ich entschieden bin und sage, ich kann mit dem Wort nichts anfangen, was mache ich denn jetzt morgen? Frage ich zurück. Wenn man lehrt, kennt man genau den Unterschied zwischen Rückfragen und Rückfragen. Die einen sind Rückfragen, die dazu dienen, zu legitimieren, dass jemand nichts ändern muss. Und die anderen Rückfragen dienen allein dazu, du hörst es raus, dahinter steht die Entscheidung, ich will das tun. Da ist aber etwas, was ich noch nicht verstehe. Und in jeder dieser Stellen ist Gott immer bereit, Klarheit zu geben, weil er diese Herzenshaltung sucht und liebt. Das ist, wo wir immer sagen können, Herr, wie soll das funktionieren? Das heißt, wenn wir hörende Menschen sind und verstehen wollen, müssen wir fragen. Wenn wir nie Fragen haben, sollte uns das stutzig machen. Das zweite Wort, was verwendet wird, ginosko, ist wahrnehmen, kennenlernen, sich vertraut werden, einander erkennen. Plastisch, das ist die Formulierung, die die jüdische Redewendung ist für den Geschlechtsverkehr zwischen Mann und Frau. Da erkannten sie sich aber. Das heißt, es ist ein zutiefst das Wesen des anderen Erkennen, ein Verstehen, wo ich zutiefst verstehe, wer ist der andere, warum sagt er das? Ah, er sagt das, weil er will mich heil machen. Ich werde überwältigt von der Liebe, der Güte Gottes. Ich erkenne ihn. Das ist, was auslöst, dass ich auf die Knie gehe, dass ich stille werde, weil ich erkenne. Und das Dritte ist ebenso wertvoll. Wieder wird einfach übersetzt mit demselben Verstehen. Nämlich zu sehen, abzugucken, durch Erfahrung kennenlernen. Dahinter steckt die Vorstellung vom Meister und Lehrling. Der Meister zeigt, wie gehobelt wird, dass das Ding gerade und glatt und schön wird. Und nicht der Balken kaputt gemacht wird. Der Lehrling guckt zu, weil er weiß, das mache ich gleich, muss ich das machen. Ja, dieselbe Entschiedenheit, das hat eine Auswirkung auf mich. Das ist keine akademische Sandkastenspiel. Dann gucke ich nichts richtig zu. Dann muss ich nicht verstehen in diesem Sinne. Ich muss verstehen, weil gleich bin ich dran. Gleich muss ich meine eigene Prüfung ablegen, mein eigenes Lehrlingsstück herstellen. Dann muss ich wissen, wie es geht. Ich gucke völlig anders zu, wenn ich weiß, ich bin gleich dran. Meine Frau und ich haben letztes Jahr im Juli die Kanzleileitung, die uns der Herr anvertraut hat, an jüngere Kollegen übergeben. Das war ein Prozess von fast 6 Jahren. Und die ersten Jahre, wo wir angefangen haben, darüber zu reden, zu sprechen, und in den ersten Jahren kam nie eine Frage wie, sag mal, warum machen wir das eigentlich? Wieso macht ihr das so? Und erst als der Zeitpunkt sozusagen spürbar war, hey, gefühlt ab morgen, waren dann 1,5 Jahre noch, hey, haben wir die Verantwortung für diese Kanzlei? Sind wir verantwortlich für die Gelder der Mitarbeiter? Sind wir verantwortlich vor Gott, dass sein Werk durch diese Kanzlei passiert? Plötzlich fingen die Kollegen an zu kommen und sagen, sag mal, dürfen wir bei euch besuchen? Könnt ihr uns mal erklären? Erzählt uns mal, warum ist das so gelaufen? Wie hat euch Gott dahin geführt? Wieso machen wir das? Das war dieses plötzlich, war dieses Abschauen, dieses Verstehen. Ich möchte verstehen, wie geht es, weil ich es selber tun möchte. Wenn wir uns diese 3 Dinge anschauen, diese 3 Worte, die hier verwandt werden, sehr unterschiedlich, dann wird aber meines Erachtens etwas deutlich. Wenn wir Deutschen, ich rede jetzt bewusst zu uns Deutschen, verstehen hören, glaube ich, dass wir etwas nicht Biblisches hören, sondern wir hören etwas Deutsches, Akademisches. Das ist nämlich das, was wir in der Schule lernen. Du musst auswendig lernen und wenn du dann auch noch die Transferleistung bringst, dass du das, was du auswendig gelernt hast, in irgendeiner anderen Situation einsetzen kannst, dann hast du verstanden. Dass das irgendetwas mit meinem Leben zu tun hat. Dass das irgendeine Auswirkung auf mein Tun hat. Null. Ich werde mit den höchsten akademischen Auszeichnungen durch unsere deutsche Bildungssystem gehen und ich habe nichts verstanden, gemessen an diesen 3 Verstehen. Weil diese 3 Verstehen setzen voraus, dass ich in meinem Inneren, in meinem Lebensausrichtung, in meinem Tun etwas begreife, etwas verinnerliche, mich davon prägen lasse, verändert werde. Und dazu sind gerade die klügsten Köpfe oft nicht bereit. Und das ist eine ganz gefährliche Falle. Weil sie denken, sie verstehen und verstehen nicht. Und plötzlich, finde ich, macht es Sinn, wenn Jesus sagt, ihr hört, aber ihr hört nicht. Ihr seht, aber ihr seht nicht. Im Kern, ganz praktisch, Jeder von uns kann in sich gehen. Und eigentlich ist es ganz einfach. Ich muss eben nicht eine akademische Ausbildung haben. Ich muss nicht studiert haben. Ich muss nicht Doktor oder sonst was sein. Diese Art Verstehen geschieht mit dem Herzen. Und es ist meine Entscheidung, ob ich die bin. Ob ich sage, Herr, hier bin ich. Es ist eine entschiedene Herzenshaltung, zu tun, was Jesus sagt, was zu tun ist. Zu verstehen, was er sagt. Darf ich noch drei ganz praktische Tipps geben? Ist das, ich ahne, dass ich schon wieder über die Zeit bin. Ist okay. Mir wird hier vorne signalisiert, ist okay. Drei ganz praktische Dinge. Erstens, diese Entscheidung, die können wir hier heute jeder für sich treffen und wir sollten das einüben. Wenn ich nicht bereit bin zur Veränderung, dann kann ich mir auch sparen, mir irgendwas anzuhören. Zeitverschwendung. Ich kann hier, heute und jetzt mich entscheiden und sagen, Herr, ich möchte. Ich bin entschieden, dein Willen zu tun. Das Zweite ist, ich muss kritisch überprüfen, dass meine Empfehlung für mich selbst wie für Sie kritisch überprüfen, wie viel Input nehme ich auf. Was von dem vielen, was auf mich eindrängt, was meine Aufmerksamkeit will, wie viel davon will ich wirklich haben? Weil wir müssen immer verstehen, selbst wenn das gute Sachen sind, das ist das Gefährliche. Schlechtes wollen wir ja eh nicht. Aber selbst wenn das Gutes ist, das kostet immer Kapazität, Zeit, Aufmerksamkeit, unsere Kraft. Und wir sind begrenzte Wesen. Solange wir auf dieser Erde Menschen mit Körpern sind, sind wir begrenzt. Und wenn ich diesen fantastischen Artikel lese und wenn ich jenen tolle Serie gucke, dann ist meine Kapazität zum großen Teil schon wieder verbraucht. Lasst uns das kritisch prüfen. Und die Empfehlung ist, das Zauberwort heißt reduzieren. Weniger ist mehr. Jesus bringt es auf ganz simple Sachen, deine Herzenshaltung. Aber die will ich sicherstellen. Also das ist die zweite Empfehlung. Und die dritte ist, dass ich lerne und einübe im Alltag, so viel stille zu werden, dass Gott eine Chance hat, zu mir zu reden. Ob er das tut, das ist seine Sache. Aber ich muss ihm eine Chance geben. Ich muss innehalten. Und dieses Innehalten kann man einüben. Und dazu hat Gott unter anderem den Sabbat gegeben. Heißt bei uns Sonntag, den Festtag gegeben, der beiseite gesetzt wird, damit wir einüben, vor unserem Herrn stille zu werden, ihn anzuschauen, ihm erlauben, mich anzuschauen. Und ich lerne dieses stille Werden vorm Herrn. Da passiert nicht immer was Spektakuläres. Manchmal schon, aber nicht immer. Aber ich übe ein, was ich im Alltag dann brauche. Drei Sachen. Entscheidung hier, heute und jetzt. Kritische Überprüfung. Sollte ich Sachen streichen? Und drittens, ich will das lernen. Immer wieder neu. Das ist so angefochten. Immer wieder neu, stille zu werden. Und wenn Sie jetzt nochmal nicken und sagen, wir haben auch 2 Minuten, die wir jetzt stille sein können, ja, dann lassen Sie uns das tun. Wir tun es einfach, anstatt zu sagen, habe ich gehört und nichts passiert. Wir tun es einfach. Wir sind vor unserem Herrn und ich schließe ab mit dem Gebet von Paulus. Mit den wunderbaren Augen des Herzens, die wir nämlich brauchen, um zu verstehen. Aber lassen Sie uns erst stille werden. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir für deine unendliche Geduld mit uns. Du siehst unser Herz. Du weißt, wer wir sind. Und ja, so oft lasse ich mich überrennen von den vielen, vielen Eindrücken, die auf mich einströmen, um mich herum und vertue meine Zeit. So oft nehme ich Dinge, Umstände, Sorgen als gegeben hin, ohne sie zu hinterfragen, ob du das überhaupt so siehst, ob es überhaupt real ist. Aber Herr, hier sind wir vor dir. Wir rufen zu dir und sagen, Herr, sieh uns in Gnade an, weil wir wollen verstehen. Ich will verstehen. Und so lasst uns noch mal mit Paulus beten. Ich gedenke euer in meinen Gebeten, sagt Paulus, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst gebe. Er erleuchte die Augen eures Herzens. Und Vater, das ist, worum wir bitten. Dass wir sehen, dass wir hören, dass wir verstehen. Damit wir wissen, was die Hoffnung seiner Berufung, was der wahre Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. In Jesu Namen. Amen.